Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Missionmacher-Podcasts für Lehrkräfte, der IKK Klassik. Mein Name ist Stefan Sauerzapf und bei mir sitzt der renommierte Sportwissenschaftler und Gesundheitsexperte Professor Dr. Ingo Frohböse. Hallo und herzlich willkommen, Herr Frohböse.
Herr Sauerzapf, ich grüße Sie.
Bei dem Podcast wollen wir uns ja beschäftigen mit den Lehrerinnen und Lehrern und in den ersten Folgen sind wir dem Thema Stress auf den Grund gegangen und jetzt wollen wir dem mal ordentlich auf die Pelle rücken und zwar mit dem eigenen Körper. Sie sind ja vor allen Dingen Experte im Bereich Sport und Bewegung und warum sind denn diese beiden Dinge so besonders wichtig, wenn man dem Stress auf die Pelle rücken will?
Ja, unser Körper ist natürlich grundsätzlich erstmal historisch bedingt, also von der Evolution her absolut auf Bewegung ausgelegt. Er muss nicht Sport treiben, aber er muss viele Bewegungspunkte sammeln. Und dementsprechend heißt das, dass wir aktuell natürlich durch den Wandel unserer Gesellschaft viel zu wenig Bewegungsmöglichkeiten aktuell haben. Die Bewegungszeiten reduzieren sich drastisch und die Sitzzeiten erhöhen sich. Und dementsprechend haben wir wirklich aktuell eine sehr inaktive Gesellschaft.
Historisch meinen Sie sozusagen vom Neandertaler angefangen?
Ja, und noch früher. Also die Evolution sagt letztendlich, dass wir von unserer Historie, von unseren Genen her, so kann man es fast beschreiben, ein Körper sind, der wirklich Bewegung braucht.
Aber unser Kopf hat sich doch auch so weiterentwickelt. Warum hat er sich nicht angepasst, der Körper, mit dem weniger Maß an Bewegung, was wir jetzt haben?
Es wäre so einfach, wenn wir sagen, der Kopf hat sich weiterentwickelt, aber auch der braucht Bewegung, Herr Sauerzapf. Das bedeutet nämlich, dass ganz viele Reize, und nehmen wir mal das Beispiel kindliche Entwicklung, die geht nicht ohne motorische Entwicklung. Und dementsprechend sehen Sie schon sehr frühzeitig den Zusammenhang, nämlich zu dem, wie der Körper sich entwickelt und der Geist sich entwickelt. Es gibt ja so einen wunderbaren Spruch, nur was genutzt wird, entwickelt sich, was ungenutzt wird, das verkümmert. Und das gilt für alle Strukturen des Körpers, auch fürs Gehirn natürlich, aber genauso für die Muskulatur, für die Gelenke und die Knochen. Also alles, was ungenutzt wird, das verkümmert und genau das ist unser Problem gerade. Und wenn wir uns darüber hinaus auch wirklich unter dem Thema Stress nochmal zuwenden, dann bedeutet es auch gleichzeitig, bewegen wir unseren Organismus also zu wenig, ist das quasi auch ein neuer Stress für den Organismus. Ungenutztheit heißt also neuer Stress, weil Zellen einfach aktiviert werden, gestresst werden wollen.
Das heißt, wenn ich nach viel Sitzen aufs Sofa wechsle, dann habe ich eben keine Entspannung.
Genau so. Das heißt also, dass die Sitzzeiten mit weiteren Sitzzeiten zu bekämpfen, ist Stress, ein wahnsinniger großer Stress für den Organismus. Und gerade wenn ich insbesondere auch viel geistigen Stress im Alltag gehabt habe, dann heißt das letztendlich, er potenziert sich dadurch, indem ich mich viel zu wenig bewege.
Sich den Kopf freilaufen, sozusagen.
Ja, zum Beispiel. Das heißt also, wegatmen auch Sorgen und Ängste. Das steckt da so ein bisschen hinter. Das bezeugt also, keine Bewegung heißt zusätzlicher Stress.
Lehrkräfte stehen ja oft gezwungenermaßen am Schreibtisch oder am Lehrerpult oder sie sitzen eben auch vielfach. Mhm. Das heißt, wie wirken sich denn Sport und Bewegung ganz allgemein aus auf Probleme, auf vielleicht auch gesundheitliche Probleme, die wir haben? Wie kann das vorbeugen?
Wir wissen ja alle immer, dass späten Silvester sagen wir uns das ja auch meistens, wir müssten uns mal wieder bewegen, weil alle ja wissen, dass Sport und körperliche Aktivität viele positive Effekte bereithält. Es ist nämlich so, dass wir präventiv, kurativ und sogar rehabilitativ über körperliche Aktivität reagieren können auf den Organismus. Immunsystem wird gestärkt, Muskulatur wird gekräftigt, Herz-Kreislauf-System ökonomisiert, die Herzarbeit also wird dementsprechend reguliert, die Herzfrequenz sinkt, der Blutdruck sinkt. Also wir wirken in viele Funktionen, auch in Hormonfunktionen, sehr regulativ ein. Die Koordination wird besser, damit harmonisieren wir Bewegungsabläufe und wir reduzieren die Wahrscheinlichkeit von bestimmten Erkrankungen. Nehmen wir zum Beispiel nur mal das Thema Übergewicht beispielsweise oder das Thema Arthrose, um nur einige zu nennen. Also idealerweise ist es so, dass wir darüber hinaus einen Reiz brauchen, der nicht unbedingt Sport sein muss, sondern das, was ich auch immer wieder sage, ist der Alltagstransfer. Das bedeutet also gerade auch, Lehrkräfte haben wunderbare Möglichkeiten, eben im Alltag auch viele Bewegungspunkte zu sammeln, um Stress abzubauen und sich gleichzeitig eben auch ein Schutzschild gegen viele Krankheiten anzuschaffen.
In diesem Podcast geht es ja nun mal um das Hauptthema Stress und viele Vorteile, die Sie jetzt gerade genannt haben, beziehen sich ja auf so körperliche Konsequenzen von Sport und Bewegung. Wenn wir jetzt ganz fokussieren uns nur auf das Thema Stress, wie kann der bekämpft werden, eben auch mit Hilfe von Sport und Bewegung?
Ich spreche immer von psychophysischer Regulation.
Was ist das denn?
Das heißt, ein schwieriges Wort, ne? Das heißt also, dass ich über die Physis, über die Körperlichkeit, die Psyche ausbalanciere. So habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, Menschen, die etwas lethargisch sind, die also wirklich überhaupt zu nichts Lust haben, über körperliche Aktivität, über richtige Reiz hochzuholen, in einem balancierten Modus, dass sie wieder wach, konzentriert und aufmerksam werden. Das erleben wir selber, wenn wir zum Beispiel 2 Stunden Auto gefahren haben, dann körperlich ein wenig aktiv sind, wissen wir, wir werden wieder wacher. Und das Gleiche gilt, wenn ich zu überreizt bin, runterzuholen, dementsprechend heißt für mich, dass ich über das Ausleben körperlicher Aktivität Stresshormone abbaue, regulierend einwirke und dementsprechend alle physiologischen Funktionen ausbalanciere. Darüber hinaus, und das wird im Sport ja oft nachgesagt, wenn ich laufe, Herr Sauerzapf, kann ich Ihnen sagen, finde ich die Glückshormone auch nicht immer, aber letztendlich ist es so, dass wir wissen, dass das Belohnungssystem des Gehirns aktiviert wird, Endorphine, wie zum Beispiel Serotonine wird ausgeschüttet und ich beispielsweise habe immer gute Laune, wenn ich Sport gemacht habe und dementsprechend fertig bin und unter der Dusche stehe, dann pfeife ich ein Liedchen. Es fördert soziale Kontakte und vor allen Dingen, letztendlich ist es so, dass ich so ein wenig während der körperlichen Aktivität auch viel weniger Zeit habe, mich mit den dunklen Wolken zu beschäftigen. Körperlichkeit beansprucht 50% etwa meiner Gehirntätigkeit und dementsprechend kommt meine dunkle Wolke, Sorgen, Ängste, aber ich kann sie nicht festhalten, sie verschwinden relativ schnell und das bedeutet, dass ich also viel weniger Zeit habe, mich mit den Sorgen, Ängsten und Problemen des Alltags zu beschäftigen. Es gibt sogar Studien, die sagen, dass Sport und körperliche Aktivität einen antidepressiven Effekt sogar haben. Schöne Studien belegen das und dementsprechend heißt das, ja, Körperlichkeit wirkt letztendlich auf viele psychische Parameter.
Das hört sich jetzt wirklich spannend an, dass so sogar das Wort Antidepressiva genannt wird im Zusammenhang mit Sport und mit Bewegung. Wenn man in die Lage versetzt ist, dass man leider solche Medikamente nehmen muss, dann reden wir ja auch über Dosis. Und wenn wir jetzt das Stichwort Dosis nehmen, gibt es denn da auch Tipps bezogen auf Sport und Bewegung? Also wie viel ist die richtige Dosis?
Also ein wunderbares Wort gerade in den Mund genommen, Medikament. Das Schöne an körperlicher Aktivität ist, es hat keinen Beipackzettel, es hat keine Nebenwirkungen. Und das ist das Schöne daran, außer ich mache es falsch. Und dementsprechend komme ich genau zu Ihrem Wort, der Dosis. In der Tat ist es so, dass es immer wirklich darauf ankommt, wie treibe ich denn Sport? Ich kenne wirklich einige, die übertreiben es. Und das ist natürlich genauso falsch, weil sie den Körper dann stressen. Und dementsprechend darf man Körperlichkeit immer nicht nur verstehen, höher, schneller, weiter, sondern insgesamt heißt es, dass ich versuchen muss, über körperliche Aktivität positive Anpassungen langfristig zu erzielen, die mich ermüdungswiderstandsfähiger macht, stressresistenter, belastbarer machen. Insbesondere zum Beispiel in Alltagssituationen, wenn ein Stress auftaucht und ich tief durchatme, aber die Nervosität deutlich weniger sich ausprägen kann, weil ich einfach eine deutlich höhere Leistungsfähigkeit habe, ist das positiv.
Und kommt aber auch auf den Einzelnen an. Ne? Nicht jeder kann ja in derselben Weise Sport machen, sondern es gibt Menschen, die halt per se sportlich sind, das sie schon tun. Und es gibt Menschen, die das vielleicht bislang gar nicht tun und die sich halt schwer tun, die auch eine Hemmung haben, eine Scheu haben. Was kann man denen denn sagen?
Also ist genau richtig. Also ich möchte nicht alle zum Rennpferd machen. Das ist auch gar nicht wichtig und auch gar nicht richtig, sondern ganz im Gegenteil sogar. Jeder Jack ist anders, wie wir in Köln so sagen. Das bedeutet natürlich, dass jeder individuell auch ausgeprägt seine Bewegungspunkte des Alltags sammeln sollte. Und darum geht es mir. Es muss nicht immer Sport sein. Eine ganz wichtige Botschaft. Und dadurch wird also die Barriere auch für die meisten eben viel, viel geringer. Und das bedeutet, ich habe ja meine Bewegungspyramide entwickelt, an der man sehr schön erkennen kann, was da eigentlich hintersteckt. Ich versuche das mal so ein bisschen allgemein zu formulieren. Idealerweise sitze ich so wenig wie möglich. Also Sitzzeiten, Inaktivitätszeiten reduzieren, idealerweise also wirklich immer nur in ganz kleinen Portionen, 1 Stunde am Stück und dann reicht's.
Dann sollten wir auch mal aufstehen hier, oder?
Ja, finde ich gar nicht falsch.
Lass uns mal aufstehen.
Sollen wir mal machen, wie das geht? Also ich kann schon im Stehen auch reden. Ich hoffe dann etwas weniger holprig, aber so ein bisschen, Herr Sauerzapf, mal in die Knie gehen dabei, das wird uns dabei auch gelingen.
Okay.
Aber wie Sie das machen, ich weiß es nicht. Also könnten wir über die Bewegungstechnik, könnten wir noch mal ein wenig reden. Aber vom Grundsatz her, ja.
Also, erklären Sie mal weiter die Pyramide.
Genau. Also seltene Sitzzeiten. Das bedeutet also wirklich reduzieren. Wir sollten, und das wäre wirklich ganz schön, 2 bis 3 Mal pro Woche Ausdauertraining betreiben, Herz-Kreislauf-Training, um Stoffwechsel zu aktivieren, die Herzarbeit zu ökonomisieren und vor allen Dingen eine bessere Ausdauer zu bekommen und dementsprechend dann resistenter zu werden gegen alle Belastungen des Alltags, die ja oft stundenlang dauern. 4, 5, 6, 7, 8 Stunden sind ja heute die Arbeitszeiten. Und das heißt also, hier muss ich einfach belastbarer werden. Ein bisschen für die Muskeln tun. gerade Koordination und Bewegungsqualität, aber auch gleichzeitig natürlich auch unter dem Aspekt, dass meine Muskulatur mir eine bessere Haltung gibt, eine bessere Ausstrahlung auch gibt.
Das klingt jetzt so nach Eisendrücken,
Gewichte. Nö, das muss nicht sein. Ich habe ja mein Trainingsgerät immer dabei, Sie auch. Das ist der Körper. Mit dem kann man wunderbar trainieren, also Körpergewichtsübungen. Aber Muskulatur hat eben ganz viele andere Funktionen. Ist das größte Stoffwechselorgan. Und wie ich gerade schon mal gesagt habe, es wirkt auch emotional. Ist für mich sowieso das emotionalste Organ überhaupt. Das ganz direkte Verbindung zum Gehirn. Und dementsprechend sagt es auch, wenn ich verspannt bin, zum Beispiel in stressigen Situationen, dass auch mein Gehirn darunter leidet, ist ja relativ klar, weil dass die Muskulatur übermittelt einfach auch negative Signale. Und dann, dass auch so 3 bis 4 Mal ein bisschen was für die Muskulatur tut, und sei es nur, indem ich zum Beispiel, merken wir ja, wenn wir die Treppe hochgehen, wie Muskulatur dann anfängt zu brennen, wenn ich mal einige Etagen hochgegangen bin. Und das Beste ist natürlich...
Passiert Ihnen auch?
Ja, aber erst ab der 8. bis 9. Etage, würde ich sagen. Das heißt also, das ist eher vom Trainingszustand doch etwas später. Aber was ich täglich machen sollte, ist Schritte sammeln, Bewegungspunkte sammeln. Also so viel wie möglich eben Aktivität. Wir gerade zum Beispiel mal auch beim Treppenhaus festgestellt haben, ja, es ist die wunderbare und beste Trainingsstätte, die wir so insgesamt im Alltag haben.
Helfen da, wenn Sie sagen, Schritte zu zählen? Die meisten von uns haben ja ein Smartphone oder sogar so eine Uhr und so weiter. Helfen die da?
Ja, natürlich. So gerade in der Anfangsphase geben Sie mir ein bisschen ja einen Hinweis darauf, wo stehe ich überhaupt? Und die meisten von uns wissen, glaube ich, nicht, wie viele Schritte sie so im Alltag gehen. Und man ist erstaunt, wie viel oder wie wenig man geht. Und wenn man so eine gewisse Eichung für sich selber hat, dann weiß man zum Beispiel, dann nehme ich mir 3000 Schritte mehr vor. Das reicht in der Regel. Nicht diese ominösen 10.000 Schritte, das ist meistens sowieso viel zu viel. Nee, 3000 Schritte mehr, so als kleinen individuellen Plan vorgenommen.
Die Erfahrung habe ich im Alltag nämlich auch gemacht. Wenn man so einen Büroalltag hat, dann sind es manchmal wirklich schlimme 3000 Schritte nur, die man geschafft hat. Während wenn man zum Beispiel mal auf eine Reise geht und zum Bahnhof und so weiter, hat man plötzlich 12.000 irgendwie geschafft und hat es gar nicht gemerkt.
Ja, also genau das ist auch das Ziel, indem man wirklich es gar nicht merkt. Also deswegen Bewegungspunkte des Alltags zu sammeln, das ist so die richtige Strategie.
Wollen wir es noch ein bisschen konkreter machen, uns vielleicht auch erst wieder hinsetzen, dann ist nicht ganz so.
Aber langsam, Herr Sauerzapf, dann trainieren wir nämlich gleichzeitig die Muskeln dabei.
Oh ja, das, ne? Ja, ich habe es gemerkt.
Haben Sie gemerkt, ne?
Genau. Also bezogen nochmal auf unsere Lehrerinnen und Lehrer und auf deren konkrete Situation, Schule. Ja. Was können die tun?
Also ich würde erstmal sagen, das Wichtigste ist wirklich die tägliche Dosis. 30 Minuten körperliche Aktivität sollten sein. Die Weltgesundheitsorganisation sagt ja 150 Minuten pro Woche. Ist das Minimal an Aktivität? Wenn man das mal hochrechnet, bedeutet das an 5 Tagen pro Woche 30 Minuten. Wie kann man es tun? Man kann es tun durch aktive Alltagsbewegung, Gestaltung, also mit möglicherweise vielen Bewegungsreizen, Radfahren, vielleicht kommt man mit dem Rad zur Schule, sucht bewusst Strecken zu Fuß, freut sich also darüber, wenn man das Auto nicht direkt vor der Tür abstellen kann, nimmt die Treppen, weniger den Aufzug oder die Rolltreppe und vor allen Dingen natürlich versucht man auch im Alltag in der Freizeit möglicherweise dann auch viele Bewegungspunkte zu sammeln. Zusätzlich vielleicht den klassischen Sport, den man so kennt, je nachdem nach Vorlieben. Es gibt ja die Spieler, diejenigen, die gerne spielen, wie Fußball, Basketball, Volleyball oder auch Tennis. Immer das vielleicht 2 bis 3 Mal pro Woche, je nachdem, wie viel Zeitfenster man hat. Ein bisschen Muskeltraining ist mir extremst wichtig, gerade auch für jene Zielgruppen, die, wo man merkt, hier kommt der Rückenschmerz schon hinzu, man fühlt sich wirklich sehr belastet, weil hat man Muskulatur, ist man einfach abwehrstärker. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, gerade für die großen Muskelgruppen. Wir haben ja gerade schon uns langsam hingesetzt. Das ist eine Übung, die Kniebeuge so ein bisschen nur gerade runter. Für kräftig Po, kräftig die Oberschenkel, kräftig die Wade und dementsprechend große Muskelgruppen heißt eben Beine, Po, Rücken, Bauch und Schultern. Liegestütz ist auch hier eine Übung, die man sehr schön machen kann.
Hake ich nochmal ein, weil ich glaube, viele scheuen Gewichte, wollen auch nicht in ein Fitnessstudio gehen und so weiter. Also es geht auch ohne. Da kann man sich Anregungen holen, eben Übungen mit dem Eigenkörpergewicht.
Ja, es gibt ja sehr schöne Apps, die man sich runterladen kann. Und es gibt ja auch Hinweise von Übungskatalogen. Auch das geht. Ja, der Körper ist ein wunderbares Trainingsgerät, hat man immer dabei. Und dementsprechend wissen wir ja selber, wenn wir zum Beispiel Bauchmuskeltraining machen, da reicht das eigene Körpergewicht oft in der Regel aus. Ja, was ich mir neben dem Muskeltraining aber auch wünschen würde, gerade unter dem Aspekt Stressregulation, ist eben diese Komponente des Ausdauertrainings, Herz-Kreislauf-Training, viel bessere Wort dafür. Kann man in verschiedenen Methoden machen. Ich würde immer eine Dauermethode sagen. Also ganz ruhig einsteigen, ruhig walken, laufen, radeln, schwimmen. Das, was man so gerade möchte. Wichtig ist dabei, und das ist immer etwas, was ich immer als Leitlinie mitgeben möchte, Grundprinzip der subjektiven Unterforderung. Also niemals auspowern. Immer so ein bisschen das Gefühl haben, wow, war das schön, das mache ich morgen wieder. Also immer dann aufhören, was am schönsten war, und dann singen und pfeifen unter der Dusche stehen, dann war die Dosis richtig.
Das heißt also, wenn ich jetzt jemand bin, der einen Halbmarathon laufen kann, dann werde ich entsprechend eine halbe Stunde ein bisschen mehr Gas geben. Wenn ich aber jemand bin, der sich in letzter Zeit vielleicht gar nicht so viel bewegt hat, dann ist ein strammes Walken, ein etwas schnelleres Spazierengehen dann eben derselbe Effekt.
Also mir wäre viel lieber, genau wie Sie es richtigerweise sagen, abendlich jeweils nach der Schule einen Spaziergang zu machen, 30 Minuten, als vielleicht zweimal in der Woche ein richtiges Intervalltraining zu betreiben. Das können die Sportler machen, aber im normalen Lehrer- und Lehrerinnenalltag ist der abendliche Spaziergang oder die abendliche Fahrradrunde oder Walkingrunde genau richtig, 30 Minuten am Stück. Das entspannt sogar, weil die Muskulatur und dann die ganzen Stresshormone bearbeitet werden. Und das heißt letztendlich, ja, 20 bis 30 Minuten im Schulalltag abends, so als Ausgleich vielleicht sogar, bevor man dann zum Abendbrot geht oder bevor man auch ins Bett geht, richtige Maßnahme.
Bevor man ins Bett geht, habe ich mal gehört, nicht zu spät oder nicht zu knapp davor.
Ja, das ist richtig, aber wenn man es schön in der richtigen Dosierung macht, schön laufen ohne zu schnaufen, wie ich immer so schön sage, dann passiert da überhaupt nichts, sondern ganz im Gegenteil, es reguliert und entspannt weiter.
Und befördert einen besseren Schlaf?
Ja, sowieso. Das heißt, wir wissen ja, dass Sportler sowieso tiefer und fester schlafen. Körperliche Belastung wissen wir sicherlich, wenn wir mal am Wochenende vielleicht eine kleine Wanderrunde machen, eine Radtour machen, dann schlafen wir ja oft tiefer. Genau das ist es. Die Einschlafgeschwindigkeit, wissen wir, ist deutlich höher und auch die Schlaftiefe.
Jetzt haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten gerade gehört, was man alles so tun kann, unterschiedlich, auch individuell bezogen auf die jeweilige körperliche Verfassung. Jetzt würde ich es gerne nochmal ein Stück weit konkreter machen, weil wir wollen ja auch richtig Tipps geben, die umgesetzt werden können. Also zum Start, wie könnte es konkret aussehen, sag mal, für jemanden, der eben nicht den täglichen Sport bisher auf seiner Agenda stehen hat?
Ja, wenn man sich also jetzt zum Beispiel vornehmen würde, ich mache jetzt täglich Sport, ist das an sich keine gute Ziel. Das hält man nicht lange durch. Das macht man am Anfang, schafft man das mit dem Kopf vielleicht, aber das Wichtigste ist man ja, dass man das ins Bauchgefühl schafft. Und das bedeutet, dass man sich erstmal klare Ziele, klare Vorsätze schafft. Das bedeutet, ich fange morgen um 8.30 Uhr an, das zu tun. So sollte es klarer formuliert
werden. Da muss ich aber in der Schule sein.
Ja, das stimmt, aber vielleicht auf dem Weg zur Schule vielleicht. Ja, Sie haben schon recht. Vielleicht fange ich dann um 7.30 Uhr an. Das stimmt. Oder wirklich, ich fahre ab morgen mit dem Rad.
Ich weiß ja nicht, wann Sie denn in der Hochschule immer so anfangen, aber ja, unsere Lehrerinnen und Lehrer fangen um 8 Uhr in der Regel.
Ja, Sie glauben gar nicht, wann Universitäten auch beginnen. Auch da sind wir mittlerweile deutlich in einer Neuzeit angekommen. Also ich möchte es auf jeden Fall schaffen, bis zum Beispiel zum Ende des Monats vielleicht zweimal pro Woche 5 Kilometer zurückzulegen, zu Fuß, mit dem Rad oder wie auch immer. Also je konkreter das Ziel und je konkreter es in meinen Zeitplan auch eingebunden ist. Also konkret würde ich zum Beispiel sagen, montags, mittwochs, freitags. Morgens um 7.30 Uhr, je nachdem, wann es ins Zeitfenster passt. Genauso sollte es sein. Kleine Schritte, feste Termine und kleinere Ziele, die erreichbar sind und idealerweise, ich will mich ja belohnen, ich will ja meine Stärken, meine Verbesserungen erkennen, Ziele, die ich also innerhalb von 4 bis 6 Wochen erreichen kann. Ich muss ja reflektieren, wenn ich mir zum Beispiel vornehmen würde, wie Sie gerade haben ja mal vom Marathon gesprochen, wenn ich mir das vornehme, ist das viel zu weit entfernt. Das ist auch kein Ziel für Lehrer und Lehrerinnen, würde ich das sagen, für einige Ausgewählte, ja. Viel entscheidender ist es eben, Ausgleich zu finden von den stressigen Belastungen des Alltags. Lieber also häufiger, regelmäßiger, täglich etwas tun, in kleinen Schritten, genau das ist, was dann zu meiner Person hoffentlich viel besser passt, zu meiner individuellen Situation.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die ganzen Infos, die wir jetzt gerade gegeben haben, die finden Sie auch in der Broschüre zum Thema Stressmanagement im Rahmen des Projekts Missionmacher. Und jetzt fällt mir noch ein, Herr Professor Frohböse, nehmen wir mal an, ich habe jetzt eine Betätigung für mich gefunden, die gut zu mir passt. Also ich möchte zum Beispiel einen Yogakurs.
Oh ja, aber gute Idee, Herr Salzapf.
Meinen Sie?
Ja.
Gut. Und dann ist immer die Frage, wo mache ich das? Wie mache ich das? Das ist ja auch oft eine Barriere.
Ja, klar. Ja. Also idealerweise suche ich mir eine Sportart aus, die zu mir passt und vor allen Dingen zu meiner räumlichen Situation passt. Sich etwas vorzunehmen, was vielleicht einen großen Aufwand darstellt, indem ich zum Beispiel sage, ich würde gerne schwimmen gehen, aber das Schwimmbad ist 30 Kilometer entfernt, das Hallenbad. Das geht natürlich langfristig schief. Also suche ich mir beispielsweise immer Vereine in der Nähe, schaue mir deren Angebote an, und Spielsportarten macht man sowieso am besten im Verein. Dann hat man Partner, Kollegen, mit denen man sich auch verabredet, so hat man sowieso direkt einen klaren Termin. Die bieten sogar oft Probetrainings an, wo man so ein bisschen reinfindet in die körperliche Aktivität. Wunderbar. Krafttraining kann man ja entweder in einem Studio machen, ist oft gerade in der Anfangszeit besser, weil ich dann eine gewisse Anleitung bekomme, ich erlerne, wie Übungen durchgeführt werden, ich bekomme Empfehlungen, was mache ich für Übungen, wie dosiere ich sie, hilft, und dann kann ich vielleicht sogar in Kurse gehen, vielleicht sogar in animierte Kurse, wie Sie gerade gesagt haben, einen Yogakurs, auch die werden ja von Studios angeboten, oder vielleicht finde ich mal Angebote, auf die bin ich noch gar nicht gekommen, weil ich ausprobieren kann und üben kann.
Und es gibt auch noch weitere Angebote, zum Beispiel Präsenzkurse auf den Internetseiten des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen, des GKV-SV. Dort finden Sie unter der Rubrik Service Informationen für Versicherte, Kursangebote einzelner Krankenkassen, weiterführende Links zu zertifizierten Kursen der unterschiedlichen gesetzlichen Krankenkassen. Beim Klick auf Ihre Krankenkasse werden Sie zu den Angeboten vermittelt und können dort Kurse suchen sowie Angaben zu Erstattungen der Kursgebühren erfahren.
Und wenn das dann passt, das ist das Wichtigste, vielleicht finde ich sogar meine Lifetime-Sportart, die meine Lebensqualität langfristig begleitet.
Das ist eine schöne Aussicht. Herr Professor Frohwieser, vielen Dank für diese Folge und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns gewogen, denn in der Folge 4 geht es natürlich weiter und da geht es ums Thema Ernährung. Denn die hat auch einen ziemlich großen Einfluss auf unseren Stresspegel am Ende des Tages, und bis dahin bleiben Sie gesund.
Da freue ich mich schon drauf, und jetzt würde ich sagen, gehen wir essen.
Mahlzeit.